Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit Min Jin Lee, hierzulande 2018 bekannt geworden mit ihrem Roman Ein einfaches Leben. Min Jin Lee, 1968 in Südkorea geboren, war im Alter von 8 Jahren mit ihrer Familie in die USA ausgewandert und hatte zunächst als Anwältin gearbeitet. 2007 erschien ihr Debütroman Free Food for Millionaires, der erzählt, wie eine junge Frau mit koreanischen Wurzeln ein selbstbestimmtes Leben zu führen versucht. Sucht, jedoch immer wieder von ihrer Herkunft aus einer Einwandererfamilie eingeholt wird. Nun ist Gratis Essen für Millionäre auf Deutsch erschienen. Bettina Baltscheff stellt den Roman als unser Buch der Woche vor.
Eigentlich müssten ihre Eltern stolz auf sie sein. Schließlich hat sie gerade ihren Abschluss in Princeton gemacht, Magna Cum Laude in Wirtschaftswissenschaften. Doch als Casey Han Anfang der 1990er Jahre in die Wohnung ihrer Eltern Lea und Joseph im New Yorker Stadtteil Queens zurückkehrt, wird sie für ihren Erfolg nicht gefeiert. Im Gegenteil, sie wird sogar dafür getadelt, weil sie noch keine gut bezahlte Stelle angetreten hat. Dass sich die 22-Jährige etwas Zeit nehmen könnte, um herauszufinden, was sie mit ihrem Leben anstellen will, dieser Gedanke kommt den Eltern nicht in den Sinn. Als Einwanderer aus Korea haben sie immer hart gearbeitet, ohne Rücksicht auf persönliche Wünsche oder Träume. Warum sollte diese traditionelle Lebenseinstellung nicht auch für Casey gelten? Wie kommt sie darauf, ihren eigenen Weg gehen zu wollen? Min Jin Lee eröffnet ihren Roman Gratis Essen für Millionäre mit einer spannungsgeladenen Familienaufstellung, die den weiteren Verlauf der Geschichte bestimmen wird. Bei einem gemeinsamen Abendessen scheinen die Rollen zunächst klar verteilt. Die Mutter hat die Speisen serviert, Tina, die kleine Schwester, sitzt stumm dabei. Der Vater hält sich am Whiskyglas fest und predigt seinen Töchtern Dankbarkeit und Demut. Weil seine Generation es doch ungleich schwerer gehabt habe, weil sie aus einem geteilten Land kämen, das lange von Krieg und Verlust geprägt war. Es ist eine universelle Einwanderergeschichte, wie sie immer wieder und überall auf der Welt erzählt wird. Und es ist vermutlich eine ebenso universelle Haltung der gerade erwachsen gewordenen Kinder, mit dieser Geschichte wenig anfangen zu können. So auch hier.
Das Leid ihres Vaters war Casey nicht gleichgültig. Sie hatte jedoch entschieden, dass sie nichts mehr davon hören wollte. Seine Verluste waren nicht die ihren und sie wollte sie nicht länger mittragen. Sie befand sich in Queens, und zwar im Jahr 1993. Am Tisch schrieb man jedoch das Jahr 1953 und der Koreakrieg wollte kein Ende nehmen. Joseph setzte an, die Geschichte von der weißen Jadebrosche seiner Mutter zu erzählen, dem letzten Gegenstand, der ihm von ihr geblieben war. Natürlich hatte er sie verkaufen müssen, um Medikamente für seine erste Frau zu kaufen, die letztlich doch gestorben war. Ja, wollte Casey sagen. Krieg war brutal und Armut grausam, aber genug davon. Sie würde nie so leiden wie er. War das nicht schließlich der Grund, weshalb sie nach Amerika gekommen waren?
Amerika, das gelobte Land, dessen ungeschriebenes Gesetz jede und jeder könnte es ganz nach oben schaffen, Casey verinnerlicht hat, seit sie mit echten Amerikanern zusammen die Schule und die Uni besucht hat. Als Leserin hat man schnell verstanden, dass Vater und Tochter eigentlich dasselbe wollen, ein gutes Leben in Wohlstand und Glück. Nur zu vorschnellen Entschlüssen will sich Casey nicht drängen lassen. Während die Mutter um Ausgleich bemüht ist, sucht sie absichtlich die Konfrontation mit dem Vater. Denn dass man den Mund aufmachen muss, wenn einem etwas nicht passt, auch das hat sie in diesem Land gelernt. Auf die Vorwürfe, sie würde sich nicht genug anstrengen, reagiert sie mit Szenen aus ihrem eigenen Leben, die für Einwanderer in New York und anderswo nicht weniger allgemeingültig sind als die Geschichten ihres Vaters.
Weißt du, wie es ist, Bestnoten zu bekommen? Freunde zu finden und zu behalten, wenn alle dich für einen Niemand halten, weil du aus dem Nichts kommst. Ich habe erlebt, dass Kommilitonen vor mir zurückgewichen sind, als wäre ich ungewaschen, nachdem ich ihnen erzählt hatte, dass du eine Reinigung betreibst. Hast du die leiseste Ahnung, wie es ist, wenn Menschen, die auf einer Augenhöhe mit dir sein sollten, durch dich hindurchsehen, als wärst du aus Glas und als wäre etwas Dreckiges in dir? Kannst du dir das vorstellen?
Der Vater kann es sich offensichtlich nicht vorstellen. Seine Reaktion, gespeist aus einer Mischung von Aggression, Alkohol und Hilflosigkeit, mündet in Gewalt. Joseph schlägt seine Tochter nieder und wirft sie aus dem Haus. Schockiert sucht Casey Zuflucht bei ihrem Freund Jay, der, das muss man hier dazu sagen, weiß und damit privilegiert ist. Doch als sie ihn in seiner Wohnung mit gleich zwei Frauen im Bett erwischt, eine recht plakative narrative Wendung, zerbricht auch diese Beziehung. Es ist eine dramatische Ouvertüre, mit der einen Min Jin Lee mitten ins Leben von Casey hineinrauschen lässt. Auf über 800 Seiten begleiten wir sie danach über mehrere Jahre hinweg, die vor allem von Selbstbehauptung bestimmt sind, und zwar in jeglicher Hinsicht, sowohl professionell als auch sexuell. Denn die Freiheit, die Casey sucht, betrifft nicht nur ihre berufliche Karriere, sondern auch ihr Liebesleben. Die Regel ihrer Eltern, bis zur Hochzeit enthaltsam zu leben, hat sie längst gebrochen, Abtreibung inklusive. Die Leser lernen also ihre Freundinnen, Kollegen und neuen Partner kennen, Hochzeiten und Beerdigungen werden beschrieben, ebenso Dates und Vorstellungsgespräche an der Wall Street. Das alles vor einer schon oft literarisch beschriebenen New York-Kulisse, die aber durch einen Blick in die Lebenswelt der koreanischen Community erweitert wird. Mit rund 100.000 Mitgliedern bildet die nach der chinesischen und der indischen die drittgrößte asiatischstämmige Gemeinschaft der Stadt. Min Jin Lee beschreibt diese Community, der sie selbst entstammt, empathisch, aber mit kritischem Abstand. Während vor allem die erste Einwanderergeneration Einflüssen von außen skeptisch gegenübertritt, agiert sie untereinander sehr loyal und beschützend. In der nachgeborenen Generation herrscht zwar mehr Offenheit, doch auch sie bemüht sich um eine Balance zwischen den Traditionen der Eltern und der westlichen Lebensart. Casey, von ihren Eltern verstoßen und von ihrem Freund betrogen, findet Unterschlupf bei Ella, ein Einwandererkind wie sie, mit der sie die Sonntagsschule besucht hat. Anders als Casey hat Ella scheinbar alles richtig gemacht. Sie arbeitet bei einer Wohltätigkeitsorganisation und ist mit einem reichen Mann koreanischer Herkunft verlobt. Dieser Ted hat einen vielsagenden Blick auf Casey.
Das Mädchen besaß kein Geld mehr und keinen Plan B. Das Irrwitzigste an ihr war, dass sie zu stolz war, um irgendwelche Beziehungen spielen zu lassen. Ihre Arroganz verblüffte ihn, rief beinahe Bewunderung in ihm hervor. Sie war eine dieser Koreanerinnen, die sich für so gut wie weiß und die Welt für gerecht hielten, und es amüsierte ihn, sie auf diese Position reduziert zu sehen. Ein Mitglied der Migrantengemeinschaft, um ein Fleckchen Boden zum Schlafen bitten zu müssen, und ein weiteres Mitglied um die Einlösung eines Gefallens. »Wo sind all deine kleinen weißen Freunde jetzt?« wollte er zu ihr sagen. Sie führte sich wie ein reiches weißes Mädchen auf, und Ted wusste, dass das Leben nicht lange zuließ, dass man sich selbst belog. In dieser Hinsicht, musste man zugeben, war das Leben ziemlich gerecht.
Allerdings irrt Ted, wenn er glaubt, Casey würde sich selbst belügen, denn sie weiß sehr genau, was sie will, nämlich ihr Leben selbst gestalten und sich gerade nicht auf Beziehungen verlassen. Auch wenn sie bald merkt, dass sie Kompromisse machen muss. Es ist ausgerechnet Ted, der ihr ein Vorstellungsgespräch in einer Investmentbank vermittelt. Als Vertriebsassistentin erlebt Casey dort die fast durchgängig männlichen Arbeitstiere aus nächster Nähe, und es gefällt ihr gut, was sie sieht. Der Ehrgeiz und die Lust am Geld verdienen und ausgeben versinnbildlichen für sie den amerikanischen Traum, an dem sie nur allzu gern teilhaben möchte. Und in den 1990er Jahren ist dieser Traum ja auch noch sehr real, denn noch ist die Weltwirtschaft nicht durch Krisen aller Art erschüttert. Da gehört es einfach dazu, dass eines Tages zum Lunch ein riesiges Buffet aufgefahren und Casey aufgefordert wird, sich den Teller ordentlich vollzuschaufeln. Als sie zögert, erklärt ihr ein Kollege das Gelage und zugleich den Titel des Romans.
»Meine Güte, Frauen essen so wenig«, staunte Walter. »Es ging so schnell«, erklärte sie, die freie Hand auf die Hüfte gelegt. Walter schwang seinen Arm nach oben zu einer anführerhaften Pose und sagte, »Das ist Gratisessen für Millionäre. Wir haben letzte Woche einen Deal abgeschlossen, ein großes Energiekraftwerk in der Nähe von Bombay. Also haben wir heute indisch bestellt. Du verstehst? Wenn das Japan-Team einen Deal abschließt, kriegen wir Sushi.« »Kapiert«, sagte sie. Das Witzige ist, wärst du Millionärin wie einige dieser Geschäftsführer, die im Jahr siebenstellig verdienen, hättest du dich nach vorne gedrängelt und dir den Teller voll gemacht. Reiche können von Gratissachen gar nicht genug bekommen. Er sprach wie ein Mentor. Wenn du das sagst, entgegnete Casey. Aber sie wusste nicht, was sie von Geld oder Gratissachen hielt. Ihr Vater hat immer gesagt, es gebe nichts umsonst.
Eine Schlüsselszene, die den Grundkonflikt des Romans sehr konkret einfängt. Ein junger Mensch aus einfachen migrantischen Verhältnissen versucht sich am Aufstieg in einer westlich geprägten Gesellschaft, der ihm mit Fleiß und Intelligenz auch zu gelingen scheint. Doch zugleich gerät er an Grenzen, die sich mit diesen Tugenden allein nicht überwinden lassen. In Caseys Fall sind es sogar gleich mehrere Grenzen, die zwischen der koreanischen Community und den weißen Amerikanern, die zwischen der Arbeiterklasse und der Finanzelite und die zwischen den Geschlechtern. Wobei es an letzterer Front erstaunlich friedlich zugeht. Selbst auf eindeutig sexistische Situationen reagiert Casey mit einem Verständnis, das heute nicht mehr hinnehmbar wäre. Wie die Wirtschaftskrisen wird auch der feministische Aufruhr erst in einem anderen Jahrhundert stattfinden. Trost findet die Heldin derweil in vermeintlichen Äußerlichkeiten. Weil das Gehalt, das sie in der Bank verdient, nicht zum Leben reicht, entwirft und näht sie extravagante Hüte, die sie in einem Modeladen verkaufen darf. Den Gewinn investiert sie in teure Kleidung, auch um nicht ständig als Kindermädchen oder Nagelstudio-Mitarbeiterin abgetan zu werden. In den Gesprächen mit ihren koreanischen Freunden ist Herkunft jedoch selten ein Thema. Eher wird durch Handlungen deutlich, wie sehr sie von der Heimat ihrer Eltern beeinflusst sind. Die Ehe von Ella und Ted zum Beispiel hält nur bis zum nächsten Kind. Dann suchen sich beide weiße Partner. Als Casey sich einmal mit Uno, einem Koreaner, einlässt, gefällt es ihren Eltern mehr als ihr selbst. Am interessantesten ist jedoch die Geschichte von Caseys Mutter Lea. Sie hat weit größere Anpassungsschwierigkeiten als ihre Töchter und ist sehr viel mehr von ihrer Jugend in Korea geprägt. Jetzt ist Lea Anfang 40 und findet für ihre Gefühle kaum einen Ausdruck, nicht einmal gegenüber Casey.
Du bist meine Lieblingstochter, wollte Lea sagen. Stattdessen zog sie sorgfältig den Reißverschluss ihrer Bibel zu und achtete darauf, das ausgefranste Lesebändchen hineinzustecken. Als sie Korea verließ, hatte ihr Vater den Bus aus ihrem fernen ländlichen Heimatort zum Gimpo-Flughafen genommen, um ihr diese Bibel zu bringen. Der braune Ledereinband der Bibel erinnerte sie an das gebräunte Gesicht ihres Vaters, furchig und fleckig wie Baumrinde. Noch im selben Jahr starb er plötzlich, und Lea empfand es als wider die Natur, dass ein Kind so weit weg von seiner Heimat wohnte.
Auch wenn Gratisessen für Millionäre vor allem von der koreanischen Community in New York handelt, hätte man von dieser Heimat, in der immerhin zwei Systeme aufeinanderprallen, gern mehr erfahren. Noch dazu, wenn man aus einem Land kommt, das selbst lange geteilt war. Schließlich, das ahnt man, müssen dort Erklärungen liegen. Warum Caseys Eltern ihr keine persönlichen Freiheiten zugestehen wollen, warum sie nicht wenigstens ein »Ich hab dich lieb« über die Lippen bringen. So sehr sich Casey gegen ihre Herkunft auflehnt, so genau weiß sie doch, dass sie ihr nicht entfliehen kann. Min Jin Lee erzählt diese Zerrissenheit immer implizit mit, lässt ihre Protagonistin aber nicht explizit über Diskriminierung und Rassismus nachdenken oder sich gar dagegen auflehnen. So überschreitet der Roman niemals die Grenzen der guten Unterhaltung und belässt es bei Andeutungen, die nicht über das Erwartbare hinausgehen.
Nicht, dass ein Weißer nicht hätte verstehen können, wie es war, in ihrer Haut zu stecken. Aber in seinem unbeugsamen amerikanischen Optimismus wollte Jay nicht sehen, dass sie aus einer Kultur kam, in der gute Absichten und ehrliche Worte nicht alle Wunden heilen konnten. Jedenfalls funktionierte das nicht bei ihren Eltern. Sie waren Koreaner mit gebrochenem Herzen. Das war nicht Jays Schuld. Aber wie hätte er ihren Schmerz verstehen sollen? Ihre Traurigkeit erschien ihr uralt.
Diese gebrochenen Herzen und die uralte Traurigkeit kommen vor allem auf Nebenschauplätzen zum Tragen. So etwa, wenn der Vater die Geschichten erzählt, die die Tochter nicht mehr hören will. Dass er selbst als junger Mann von Nord- nach Südkorea geflohen ist und nach der Grenzziehung seine Eltern nie wiedergesehen hat. In New York ist es ein Kirchenchor, in dem die gebrochenen Herzen zumindest zeitweise etwas Heilung finden. Hier liefert Min Jin Lee in wenigen Sätzen ein bewegendes Porträt der koreanischen Einwanderer in Amerika.
Die meisten Chormitglieder kamen in Straßenkleidung zur Probe, anders als am Sonntag, da viele direkt von der Arbeit herfuhren. Aus Lebensmittelläden in Spanish Harlem, Nagelstudios in Midtown Manhattan, Großhandel für Haarpflegeprodukte in der Bronx oder aus einer Reinigung wie Lea. Einige wenige hatten auch einen Bürojob, doch die meisten besaßen einen Laden oder arbeiteten in einem. Den Brüdern Kim, 40-jährige Zwillinge, beide ledige Tenöre, gehörte eine Bremsenreparaturwerkstatt in Flushing. Doch vor der Chorprobe am Mittwochabend schäumten sie sich mit irischer Frühling ein und legten ein Aftershave von Aramis auf. Sie trugen italienische Buntfaltenhosen und weiße Hemden, gebügelt und gestärkt von ihrer Mutter, mit der sie zusammenlebten und die sie unterstützten. Wie die Kim-Zwillinge versuchte die Witwe Co., die 12 Stunden am Tag als Kassiererin auf einem Fischmarkt in Queens Village arbeitete, ihren Beruf mit Wasser und stark parfümierter Seife vergessen zu machen.
Neben solchen aufschlussreichen Milieubeschreibungen berührt Gratisessen für Millionäre immer dann, wenn es um Literatur geht. Denn Casey ist glücklicherweise nicht nur an Männern, finanziellem Erfolg und schönen Kleidern interessiert, sondern sie ist auch eine leidenschaftliche Leserin, so wie viele ihrer literarischen Brüder und Schwestern in Aufstiegserzählungen. Vor allem die Romane Jane Eyre von Charlotte Brontë und Middlemarch von George Eliot sind Casey so wichtig, dass sie sie immer wieder liest. Und ganz sicher hat Min Jin Lee diese Romane mit Bedacht in die Hände ihrer Heldin gelegt. Unübersehbar hat sie sich mit Gratisessen für Millionäre selbst an diesen epischen Sozialstudien aus dem 19. Jahrhundert orientiert, an den Beziehungsgeflechten, den starken Frauenfiguren, deren Erwartungen und Enttäuschungen. Einmal wird sogar ein direkter Bezug hergestellt, als Casey einem Antiquar eine teure Erstausgabe von Jane Eyre abkauft, obwohl ihre Kreditkarte bereits tiefrot angelaufen ist.
Die Moral des Romans erinnerte sie an die koreanischen Märchen, die ihre Mutter ihr und ihrer Schwester erzählt hatte, als sie klein waren. Aufopferung und Rechtschaffenheit waren die einzigen Tugenden guter Frauen.
Dass Gratisessen für Millionäre aber zu einem Klassiker wird, wie seine englischen Vorbilder, muss man bezweifeln. Dafür fehlt es dem Buch bei aller Erzählfreude an wahrhaftiger Tiefe von Gefühlen und Handlung. So universell die Geschichte von Herkunft und Ankunft auch sein mag, vom Besonderen am koreanischen Leben in New York wird am Ende einfach zu wenig erzählt. In der deutschen Ausgabe stolpert man zudem über die Sprache. Die Übersetzung von Andrea Fischer klingt an einigen Stellen merkwürdig ungelenk. Da ist von hausfrauenmäßigen Dingen oder einem buchhaltermäßigen Anzug die Rede. Einer Frau wird schummrig und ein Licht ist schwummrig, obwohl es umgekehrt sein müsste. Mit einer Leerstelle zwischen zwei Stühlen ist wohl eher eine Lücke gemeint und mit einer Grasfläche eine Wiese oder ein Rasen. Außerdem wird in der deutschen Version dieses Romans auffällig viel geschmunzelt und gekichert, was vermutlich das simple Lächeln variieren soll, der Figurenzeichnung aber nicht gut tut. Doch vielleicht hatte es auch erzählerische Gründe, warum dieser Roman nach seinem Erscheinen 2007 nicht sofort ins Deutsche übersetzt wurde. Die Kritiken des amerikanischen Originals waren wohlwollend, aber nicht enthusiastisch. Erst der große Erfolg von »Ein einfaches Leben« 11 Jahre später hat die Schriftstellerin hierzulande so bekannt gemacht, dass man dem Publikum auch ihr Debüt nicht vorenthalten wollte. Und es passt ja tatsächlich gut in die derzeitige literarische Landschaft, in der schreibende Frauen und biografische Erzählformen besonders viel Aufmerksamkeit erfahren.
Bettina Baltscheff über Min Jin Lee, Gratisessen für Millionäre aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Fischer, DTV München, 848 Seiten, 28 Euro. Hier geht es im Programm weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.